Ich darf alle recht herzlich begrüßen zu meinem Vortrag zum Thema Ein frischer Wind, das Mailüfterl weht wieder, passend zum 1. Mai. Worum es da geht, darauf gehe ich gleich ein. Ich stelle mich vielleicht kurz am Anfang vor. Ich heiße Norbert Kehrer, komme, wie man am Akzent vielleicht etwas erkennen kann, aus Österreich, aus der Nähe von Linz und beschäftige mich jetzt schon, ich sage, ungefähr 30 Jahre mit Computern, zuerst mit den aktuellen und später dann kommt man dann einmal auf die älteren auch zurück. Seit, sage ich, 98, 99 habe ich dann begonnen, mich stärker mit Retro-Computing zu befassen und auch mit Emulatoren zu schreiben und so weiter. Und im Laufe der Zeit, 2008, bin ich dann auf das Mailüfterl gestoßen. Eigentlich der einzige Computer, der jemals in Österreich entwickelt wurde, komplett entwickelt und gebaut wurde in Österreich. Und da habe ich dann einiges recherchiert und schließlich, einen Emulator geschrieben und jetzt darf ich hier präsentieren und ich bin sehr dankbar für Hans, dass ich hier die Gelegenheit bekomme und ich freue mich schon sehr. Das Mailüfterl, viele werden das nicht wissen, ist der erste volltransistorisierte Computer Europas, so sagt Heinz Zemanek, sein Entwickler. Heinz Zemanek war Mitte der 50er Jahre ein Assistent an der TU Wien, damals noch Technische Hochschule Wien genannt, und hat dort mit seinen Leuten sozusagen die Idee gehabt, einen Computer selbst zu bauen, und zwar komplett aus Transistoren. Dazu hat er eine gewisse Phase, 54 bis 55, eine Konzeptionsphase gebraucht. Zuerst hat er Relais-Maschinen oder Relais-Rechenautomaten einmal gebaut, um in die Technik hineinzukommen, und ist dann eben auf die Transistortechnik gekommen und wollte dann einen Transistorcomputer bauen und musste dann einmal großes organisatorisches Geschick beweisen, um überhaupt die Mittel und die Hardware, also die Bauteile, nämlich die Transistoren, zu bekommen. Er ist zur Firma Philips gegangen und hat sich dort, und es ist ihm dort gelungen, 3000 Transistoren zu bekommen für den Bau eines Computers. Die Transistoren von Philips waren eigentlich vorgesehen für den Bau von Hörgeräten, aber Heinz Zemanek hat dann einen Computer daraus gemacht. Natürlich noch andere Bauteile und so weiter hat er dann gebraucht, Dioden, Draht und so weiter. Hat dann eben diesen Computer entworfen, gebaut, und in der Entwurfszeit hat er dann sein Projekt einmal in Deutschland auch präsentiert, vor deutscher Professorenschaft in Darmstadt bei einer Konferenz, und hat dort erzählt und gesagt, in Amerika gibt es jetzt enorm schnelle Rechner, die auf Röhrentechnik basieren und enorme Geschwindigkeiten erreichen. Das größte oder schnellste Beispiel damals war der Whirlwind vom MIT, und er hat dann gesagt, bei unserem Rechner hier, der aus Transistoren besteht, aber ansonsten eher langsam ist, der wird nicht so schnell sein wie ein Wirbelwind, aber für einen Wiener Mailüfter wird es schon reichen. Und dieser Name Mailüfter ist dann geblieben und hat dem Rechner dann diesen Namen gegeben. Im Jahr 2008 war das 50-Jahr-Jubiläum, kann man sagen, des Mailüfterls. 1958 wurde der Bau der Maschine fertiggestellt und dann wurde sie eben in Betrieb genommen. Und da hat es auch in Österreich einige Feierlichkeiten, kleinere, gegeben zu diesem Anlass. Im Vortrag möchte ich mich kurz beschränken auf einen groben Überblick über das Projekt, wie das Mailüfterl entstanden ist und wie sich das entwickelt hat, über die Architektur des Rechners, ganz grob natürlich nur, dann überblicksmäßig, wie hat man den programmiert, welche Sprache, wie hat das ausgesehen, und ganz zum Schluss eine ganz kurze Demo an dem Emulator, den ich programmiert habe, um da ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie man die Maschine bedient hat und wie das so abgelaufen ist. Gut, ich starte mit dem Projekt selbst als kurze Übersicht. Das Projekt Mailüfterl war für Österreich eigentlich der Beginn der Informationstechnologie. Das waren die ersten Leute in Österreich an der TU Wien hier, die sich mit der Computertechnik beschäftigt haben. Wie ich schon gesagt habe, 54, 55 hat die Gruppe die Maschine entworfen. 56 bis 58 wurde dann der Rechner selbst gebaut. Das war also diese Bauphase, selbst gelötet alles und zusammengesetzt. Schulen haben da mitgeholfen, um einzelne Bauteile, Schaltteile zu bauen und zu löten. 1958 ist er in Betrieb gegangen und dann war die Hardware mehr oder minder fertig. Auch die Peripherie haben sie teilweise selber gebaut. Und dann ist sozusagen die Phase der Programmierung gekommen, wo dann halt verschiedene Programme dann ausprobiert wurden, am Mailöfter, was weiß ich, Bestimmung von Primzahlen, Berechnung von allen Intervallreihen, Formelübersetzungen und so weiter. 1960 dann weitere Programme zur Minimisierung logischer Funktionen. 1961 wahrscheinlich das größte Programm, das jemals für Smilelüfter geschrieben wurde, ein Algol-Compiler. Da war die Wiener Gruppe mit Zemanek ziemlich weit vorne in der Forschung, gemeinsam mit den Leuten in München hier auch, und die ja schon einen Algol-Compiler vorher hatten, und die Leute im Pilot, die, glaube ich, das auf der Perm gemacht haben, und die Wiener Gruppe hat das dann auch auf Smilelüfter portiert und hat auch hier in der Informatikforschung viel mitgewirkt. 1961 ist dann die gesamte Forschungsgruppe von der TU Wien, von der Firma IBM, ich will nicht sagen abgeworben, übernommen worden, und die Gruppe und dieses Institut oder diese Gruppe um das Smilelüfter hat dann das IBM-Forschungslabor, das in Wien war, begründet, und das Smilelüfter ist mitgegangen zur IBM, also von der Technischen Uni mitgegangen zur IBM. Dort ist es dann noch gelaufen, 5 Jahre lang ungefähr, und 1966 wurde es dann endgültig abgeschaltet. Das Smilelüfter war immer ein Einzelrechner, ein Prototyp, das einzige Exemplar. 1966 ist es dann in ein Lager gekommen und später dann ins Technische Museum in Wien, wo dort steht es noch heute, kann man sich das anschauen. Es ist aber nicht mehr funktionsfähig und wird wahrscheinlich in dieser Form auch nicht mehr laufen. Das Team von Heinz Zemanek ist bestanden eben aus dem Heinz Zemanek selbst, der Leiter der Forschungsgruppe, und einigen anderen Kollegen. Erwähnen kann ich nur Viktor Kudielka, den habe ich selber mal getroffen vor kurzem. Der ist inzwischen, würde ich sagen, 76. Heinz Zemanek ist inzwischen 90 Jahre alt, der ist noch wirklich gut beieinander. Ich habe ihn auf einem Vortrag gesehen letzte Woche. Und dann noch ein Mitarbeiter von ihm, Rudolf Bodo, der vielleicht ein bisschen einen München-Aspekt hat, der ist später zur Zuse KG gegangen und ist dann später zu Siemens gegangen und ist in den Vorstand von Siemens letztlich aufgestiegen, war dort eine Zeit lang Vorstand. Kurt Walk da hinten hat Karriere bei IBM gemacht. Von den anderen weiß ich nichts weiter. Also dieses Team hat den Rechner eigentlich geschaffen. Als zweiten Punkt möchte ich kurz auf die Architektur, auf den groben Aufbau der Maschine eingehen. Also wie gesagt, komplett aus Transistoren aufgebaut, darauf war Zemanek immer recht stolz. Die anderen Rechner hatten zumindest teilweise Röhren oder Relais oder ähnliches in dieser Zeit, aber er hat eben 58 rein aus Transistoren eine Architektur aufgebaut, die ungefähr so ausgeschaut hat. Die Zentraleinheit selbst ist bestanden aus Leitwerk, Rechenwerk und Speicherwerk, so hat er es zumindest bezeichnet. Und ich habe hier die wesentlichen Register eingezeichnet, die dort enthalten waren. Es hat einen Befehlszähler gegeben, Program Counter, der eben die nächste Adresse des auszuführenden Programms enthalten hat. Dann ein Befehlsregister, also ein Befehl wurde aus dem Speicher ins Befehlsregister hineingeladen und war dann dort drinnen als nächster auszuführender Befehl. Und um das auszuführen, wurde vom Befehlsregister in das sogenannte Steuerregister dann der Befehl rübergeschoben und dann hat dort direkt sozusagen die steuernden Leitungen angesprochen und die Hardware, die ILU und so weiter bedient. Das Rechenwerk konnte im Wesentlichen addieren und hat einige Verschiebe- und logische Funktionen übernehmen können, das Ganze mit 3 Registern, einem Akkumulator, wie man es auch sehr häufig natürlich heute noch findet, und 2 weiteren Registern, 2 Hilfsregistern, wenn man so möchte, genannt Multiplikator und Multiplikant. Die haben aber nichts mit einer, oder die hat man verwenden können, um schnelle Multiplikationsprogramme zu schreiben, aber die Hardware konnte nicht multiplizieren, war nur eine reine Addition. Der Speicher selbst hat bestanden, wie es halt damals üblich war, aus einem, sage ich mal, geleerten Speicher, aus einem Kernspeicher, aus Magnetkernen von 50 Worten. Der war adressiert mit Adressen von 50 bis 99. Also die Adressierung des Speichers war dezimal. Im Prinzip war das Smilelüfter eine Dezimalmaschine. Das Das heißt, die Zahlen wurden in 4-Bit-Gruppen als binary coded decimals, wenn man so möchte, repräsentiert. Und der Speicher war auch dezimal. Also man hat die Adressen mit Dezimalzahlen angesprochen und nicht mit den häufig üblichen Binärzahlen von 1 bis 32.000 oder sowas, sondern eben mit diesen Zahlen. 50 bis 900, also 50 Wort Kernspeicher und 10.000 Worte ein Trommelspeicher, eine Magnetspeichertrommel, wie es damals üblich war, die rotiert ist und wo eben dann ein Wort jeweils von 10.000 abgelesen werden kann.
Wie lang war die Wortlänge?
Die Wortlänge war 48 Bit. Auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ein guter Einwurf. 48 Bit. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Einheiten und den Registern ist mit Leitungen, wie er das nennt, gegangen, aber nicht parallel 48 Leitungen, 48 Bit, sondern seriell. Und das Ganze noch getaktet mit 132 kHz, eine relativ langsame Maschine. Hat Zemanek auch selber zugegeben, klarerweise. Im Speicherwerk ist noch zu erwähnen, ich weiß nicht, warum er den da reingezeichnet hat, der Rückkehradressenspeicher. Das war ein Register, wo man, wenn man einen Unterprogrammsprung gemacht hat, das Programm den alten Befehlszähler reingeschrieben hat. Ne? Ähnlich wie dem Link-Register auf den IBM-Maschinen, auf den späteren, oder wie es heute auf den RISC-Prozessoren gemacht hat. Okay. Neben der Zentraleinheit, ein Bild zeige ich nachher noch, hat es natürlich auch Peripherie gegeben. Wie damals üblich kein Bildschirm, keine Tastatur, sondern als Haupt interaktives Bedienelement, eine Art Operatorenkonsole, die das Team als Schalttafel bezeichnet hat, wo man eben Befehle eingeben konnte über Schalter und mit Lämpchen dann Register ablesen konnte in binärer Form. Dann Haupteingabeprogramm für Programme und Daten, ein Logstreifenleser, Hauptausgabegeräte, ein Fernschreiber, wo man eben ausdrucken konnte, beziehungsweise ein Streifenstanzer. Außerdem hat es noch Relais gegeben, das war so eine Art I.O.-Port, wo man direkt andere Hardware wie ein Schachbrett und alles mögliche haben sie da angehängt, konnte man dann anhängen an den Rechner. Die ganzen Peripheriegeräte wurden mit speziellen Speicheradressen angesprochen. Was weiß ich, die Schalttafel hatte die Adresse 5 oder so. Und wenn man die Adresse 5 gelesen hat, dann hat man den Zustand der Schalttafel in den Akkumulator hineinbekommen. Jedes Bit ein Schalter so ungefähr. Also ganz einfach ausgedrückt, wie auch heute Memory Mapped Ports oder so. Also jede Peripherieeinheit hatte ihre Adresse und konnte so angesprochen werden. So schaut das Mailöfterl aus. Ich hoffe, man sieht halbwegs. Das Mailöfterl ist ein Schrank, die Zentraleinheit, wo hier die einzelnen logischen Elemente und logischen Karten eingesteckt waren. Ist ungefähr sagen wir, einen halben Meter in der Tiefe und eben, weiß ich nicht, ungefähr so breit wie die Bank hier, würde ich sagen. Und da rechts hat es den Kernspeicher, 50 Wort Kernspeicher zu 48 Bit, haben sie selber sozusagen gefädelt aus Ausschusskernen von irgendeinem, auch ein Geschenk einer Hardwarefirma, die Kerne hergegeben hat, weiß nicht mehr wer das war, vielleicht auch Philips oder was. Was sieht man noch? Sehr dunkel hier, da vorne ist der Lochstreifenleser, ein Standardprodukt, also nicht selbst gebaut, sondern das hat man damals kaufen können. Ein Lochstreifenstanzer da rechts. Da ist uns schwer zu sehen ein Schachbrett, das sie da gebaut haben, um für Schachprogramme eine nettere interaktive Einheit zu haben. Und hier, ganz dunkel, die Schalttafel, da habe ich doch noch ein besseres Bild dann auch noch. Also, wo man das Mailöfterl eben steuern konnte. Die Schalttafel hat im Wesentlichen so ausgeschaut, also Operatorenkonsole. Da oben hatte sie 48 Lämpchen, mit denen konnte man sich die 48 Bit eines Wortes anzeigen. Und ähnlich wie auf IBM-Maschinen oder so, konnte man hier unten in irgendeinem dieser Drehschalter einstellen, was man jetzt sehen möchte. Den Akkumulator, das Befehlsregister oder die anderen Register der Maschine. Was ist noch zu sagen? Ja, aber mit dieser Schalttafel konnte man hier mit 12 Schaltern, die jeweils 4 Bit, sozusagen die Zahlen von 1 bis 16 umfasst haben, ein 48-Bit-Wort einstellen. Also musste man so drehen und dann die Zahl, weiß nicht, 1, 5 und so weiter einstellen. Und wenn es gepasst hat, dann konnte man da unten mit weiteren so Druckschaltern, die sieht man jetzt nicht, konnte man das zum Beispiel, dieses Wort in das Befehlsregister dann übernehmen und dort dann den Befehl ausführen und weitermachen. Ich zeige das dann im Emulator noch ein bisschen. Okay, alternativ dazu konnte man, hat man noch eine bisschen schönere Form, auch so ein Wort einzugeben, wo man die Befehle dann ein bisschen besser eingeben konnte. Also kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Es ist im Prinzip dasselbe wie die 48-Bit da oben, nur hier eine alternative Form, um Befehle schön einzugeben. Das hängt ein bisschen mit der Befehlsstruktur zusammen, zu der ich jetzt gleich komme. Das sieht man dann nämlich bei der Programmierung des MyLüfters. Die Zemanek'sche Gruppe war sehr stolz darauf, dass sie sehr viele Befehle, wenn man so will, wie sie es genannt haben, hatten in ihrem MyLüfter, 80.000 Befehlskombinationen. Gemeint war damit, dass das MyLüfter in einem Schritt verschiedene Befehle machen kann oder verschiedene Operationen ausführen kann, wie man es heute auch aus der Mikroprogrammierung und so weiter kennt, eigentlich nichts Besonderes. Jeder Befehl des MyLüfters ist in ein Wort hineingegangen, also es ist nicht, hat nicht Befehle gegeben, die aus mehreren Worten bestanden haben, sondern die 48-Bit haben ein Wort ergeben und der Befehl war im Wesentlichen so, dass jeder Befehl mit einer Bedingung versehen werden konnte. Die ersten 4 Bits des Worts waren eine von 16 Bedingungen. Entweder 0, dann ist das unbedingt ausgeführt worden oder, was weiß ich, irgendeine andere Bedingung. Zum Beispiel so eine Bedingung, die Bedingung Nummer 4 wurde dann im Assembler mit Z4 abgekürzt. Z4, wenn der Akku kleiner 0 ist, dann machst du diesen Befehl und sonst nicht. Dann ist die Operation gekommen, also ein Hauptbefehl, den das System ausführen soll. Zum Beispiel, weiß ich nicht, lade den Akkumulator mit dem Inhalt einer Adresse. Die Adresse selbst ist dann ganz hinten gestanden, die letzten vier Tetraden, also 16 Bits sind es eigentlich, da konnte man eine Adresse des Kernspeichers, beziehungsweise in diesem Fall des Trommelspeichers dann ansprechen. Und auf dem hat sich die Hauptoperation bezogen. Zusätzlich konnte man gleichzeitig eine Zusatzoperation ausführen. Da hat es auch einige Bits gegeben für viele Zusatzoperationen, die wurden dann auch so mit Buchstaben abgekürzt, genauso wie die Hauptoperationen mit Buchstaben abgekürzt wurden. Und zum Beispiel hat C geheißen, löscht den Akkumulator. Ich konnte also den Akkumulator, weiß ich nicht, irgendwo hinspeichern mit dem Hauptbefehl, speichere den Akkumulator an Adresse und gleichzeitig konnte ich die Zusatzoperation löscht den Akkumulator geben, dann war er nachher 0. Habe ich das nicht gemacht, war er nachher, wie er vorher war. Und mit diesen Kombinationen konnte man also gleich mehrere Schritte auf einmal machen. Einer davon war auch zum Beispiel die Subtraktion, nennt er das, mit S abgekürzt, eine Komplementbildung. Man konnte zum Beispiel addieren, als Hauptoperation, addiere zum Akkumulator den Inhalt irgendeiner Adresse, aber gleichzeitig diese Adresse, also den Inhalt vor der Addition komplementieren und damit hat man dann subtrahiert. Und so weiter. Daneben gab es noch, sagen wir mal, weitere Zusatzfunktionen, die man auch gleichzeitig ausgeführt hat. Die hat er funktionelle Bits genannt. Die hat es später dann auch, oder gleichzeitig auch auf der PERM und auf anderen Rechnern gegeben. Ich weiß nicht, das waren eben so zusätzliche Angaben, zum Beispiel, dass die Adresse hier, dass die effektive Adresse, die er nehmen soll, nicht die ist, die hier steht, sondern die plus einem Index, der hier an der vorletzten Stelle sozusagen gestanden ist.
Welche Adressierungsmöglichkeiten hatte die Maschine?
Im Wesentlichen drei Adressierungen. Also er konnte, also normal war das, ich habe zum Beispiel lade den Akkumulator mit der normalen Adresse, also wir nennen das absolute Adressierung, wenn man so möchte. Ja. Daneben konnte er indiziert, das hat geheißen, also es war eigentlich indirekt indiziert. Es wurde die Adresse genommen, zum Beispiel ist da 1000 drinnen gestanden, dann wurde der Inhalt der Kernspeicheradresse, die im Index gestanden ist, dazugezählt. Und das hat dann die effektive Adresse ergeben. Also das plus der Inhalt von dem, wenn man so möchte, indiziert indirekt.
Ein Indexregister gehabt haben, oder?
Das war der Kernspeicher. Das war anders. Im Prinzip waren die ganzen Kernspeicherstellen Indexregister.
Achso, der konnte das.
So kann man sagen, sehr richtig. Das hier war die Adresse einer Kernspeicherzelle, Und aus der hat er dann eine Zahl ausgelesen und die hat er zu dieser Adresse dazu gezählt. So war die indizierte Adressierung. Und es hat noch gegeben, wenn man das B, funktionelle Bit B gesetzt hat, kann man sagen, wie nennt man das, immediate heißt es auch, 5602, also da wurde diese Zahl ja nicht als Adresse interpretiert, sondern direkt als die Zahl, die da steht. Wenn ich zum Beispiel die Zahl 1, die Konstante 1 dazuzählen wollte, habe ich gesagt, add mit B heißt direkt die Zahl und nicht den Inhalt der Adresse und dann konnte da 1 drinnen stehen, dann ist der 1 dazugezählt worden. Also die drei Formen. Indirekt, indiziert, absolut und sagen wir immediate oder wie auch immer man das nennen möchte, direkt oder so ähnlich. Ja. Okay? Und mit diesen Operationen wurden also Programme geschrieben. Ich habe jetzt ein paar Beispiele noch aufgeschrieben, wie diese Assembler-Befehle dann ausgesehen haben in diesem Assembler. Dadurch, dass das eben viele, dass man gleichzeitig viele Befehle machen konnte, war die Assembler-Sprache ziemlich kryptisch. Weil jeder Befehl hat halt, jeder der dieser Befehle, die da gleichzeitig gemacht werden konnten, hat einen Buchstaben gehabt. Und noch dazu einen nicht sehr sprechenden. Zum Beispiel J hat geheißen, lade den Akkumulator mit T1, da konnte man auch Labels, also symbolische Adressierung verwenden, in dem Assembler und das hat geheißen, lade den Akkumulator mit dem Inhalt von der Stelle T1. Das ist dann durch den Assembler natürlich ersetzt worden, durch die reale Adresse. Ne? Dann speichern war das U, warum weiß ich nicht, U, speichere den Akkumulator an der Speicherstelle T2. Dann eine kleine Ausbaustufe, UK55, speichere den Akkumulator an der Stelle 55, aber das K sagt ihm, gemeint ist jetzt der Kernspeicher und nicht der Trommelspeicher. Also hat er immer den Kernspeicher, Trommelspeicher, die musste man immer sagen, welche der Speicherzellen man meint. Da hat jeder sozusagen mit 0 begonnen und ist bis 10.000 gegangen. Der Kernspeicher war natürlich nur mit 50 Worten ausgebaut. Hätte man aber auf 10.000 erweitern können. Dann noch eine weitere Stufe, was weiß ich, UKC56 heißt, speichere den Akkumulator in der Kernspeicheradresse 56 und clear, lösche ihn dann sozusagen. Das war alles in einem Schritt. Ne? Das war die Hauptoperation, das war ein sogenanntes funktionelles Bit und das C war, glaube ich, eine Zusatzoperation. Also das konnte man immer 3, 4 Sachen parallel auf einem Mal machen. Was noch? Der Sprungbefehl, springe zur Adresse mit dem Label NK, X war das abgekürzt und jeder Befehl konnte mit einer Bedingung versehen werden, wenn gewünscht. Eine von 16 Bedingungen, zum Beispiel Z4 hat geheißen, der Code 4 hier, wenn der Akku kleiner 0 ist, springe. In diesem Fall springen und U waren zwei Operationen, springen und speichern hat das geheißen. Springe zum Unterprogramm MM, das heißt, dabei wurde, wie ich vorher kurz angesprochen habe, vor dem Sprung der alte Befehlszählerstand in das Rückkehradressenregister gespeichert, sodass man später am Ende des Unterprogramms wieder zurückspringen konnte, wo man hergekommen ist. Natürlich auch wieder mit dem Sprung. Es hatte, das MyLöffel hatte keinen Stack oder sowas, keinen Hardware-Stack. Musste man sich selber ausprogrammieren, haben sie auch gemacht. Gar nicht so unüblich. Ne? Die IBM-Großrechner haben das immer noch und also jetzt sind sie vielleicht besser drauf. Neue RISC-Prozessoren so haben das auch. Ne? Häufig. Also ich kenne es aus den Microcontrollern, das gibt es öfter mal. Gut. Ja, also und natürlich, da gibt es noch viel längere dann. Also in den Programmen, die man dann, die ich so gefunden habe, da gibt es noch viel längere Kombinationen, wo dann alle möglichen Befehlskombinationen da probiert wurden. Ich möchte kurz noch eingehen auf die Dinge, die halt mir etwas ungewöhnlich oder besonders vorgekommen sind am MyLöffel. Es hat die Mehrfachbefehle, auf die ich schon jetzt eingegangen bin, also man konnte parallel viele Befehle eingeben oder angeben in einem Schritt. Und was auch lustig war, auf das war Zemanek auch immer sehr stolz, die Maschine konnte dezimal, oder hat prinzipiell dezimal operiert. Dezimal heißt eben, es wurden die Dezimalzahlen jeweils 4 Bit repräsentiert und die wurden dann addiert, immer in Gruppen von 4 Bit. Und gleichzeitig hat er aber auch Arithmetik-Schaltkreise für binäre Addition oder binäres Verschieben und so weiter eingebaut und die könnte man genauso verwenden. Also man konnte binär addieren und auch dezimal addieren. Zu der Zeit, Mitte der 50er Jahre, war es noch nicht klar, oder zumindest für viele noch nicht klar, dass die Binärarithmetik oder die binäre, rein binäre Repräsentationsform zum Rechnen sich wirklich durchsetzen würde. Das hat er halt beides gemacht und hat gesagt, es ist recht ähnlich und hat dann beides eingebaut. Also es gibt Befehle zum dezimalen Zusammenzählen von zwei Zahlen und zum binären Zusammenzählen. Was nur indirekte und indizierte Adressierung, habe ich schon angesprochen, ist nichts Ungewöhnliches, aber das hat sie halt gehabt. Und was tatsächlich lustig ist, die Wiederholungsoperation, muss ich nochmal kurz zurückgehen, wenn es nur findet, da, na, jetzt zurück zur Architektur. Entschuldigung, so, das hätte ich nicht tun sollen. So, ich wollte hier noch zeigen, ja. Bei jedem Schritt ist natürlich der Befehlszähler um 1 erhöht worden, klarerweise wie halt üblich, außer beim Sprung. Aber man konnte angeben in einem Befehl, in jedem Befehl durch ein funktionelles Bit, dass dieser Befehlszähler nicht erhöht wurde. Das heißt, dass der Befehlszähler am alten Stand geblieben ist. Das heißt, die Maschine hat immer wieder genau denselben Befehl ausgeführt. Normalerweise würde man sagen, das ist ja Blödsinn, sinnlos, wozu? Aber hat sie zwar gemacht, aber sie hat dabei die Bedingung sozusagen berücksichtigt. Jeder Befehl hat ja eine Bedingung. Und wenn die Bedingung einmal nicht mehr erfüllt war, dann hat sie ihn nicht mehr ausgeführt und dann ist er weitergesprungen. Und mit dem konnte man schön Schleifen programmieren, die aus nur einem einzigen Befehl bestanden haben. Ne? Indem man einmal gesagt hat, erhöhe den Befehlszähler nicht und wenn die Bedingung erfüllt ist, dann geht er weiter. Also zum Programmieren, zum Verstehen, da habe ich auch ich habe da zumindest eine Zeit lang gebraucht, bis ich das gecheckt habe, was das soll. Aber damit kann man elegant, aber ziemlich unlesbar aus meiner Sicht programmieren. Ja. Und das wurde auch ziemlich intensiv genutzt aus Geschwindigkeitsgründen, glaube ich, und Speichergrenzen halt. Okay, ganz kurz noch einen Überblick, was haben die Leute dort so programmiert mit dieser Sprache. Die ersten Sachen waren natürlich ein Einleseprogramm für binäre Logstreifen, sodass sie von einem binär kodierten Logstreifen, also sie vorassemblierte Programme einspielen konnten. Dann der Assembler, ein symbolischer Assembler. Eingabe war ein Logstreifen, ne, den mussten sie mit dem Logstreifenstanzer das Programm eintippen, ne, daraus ist dann ein Logstreifen entstanden. Und den Logstreifen haben sie dann eingegeben ins Mylöfter und das hat dann daraus einen binären Logstreifen ersetzt oder hat erzeugt, oder hat es direkt in den Kern, oder nicht in den Kern, in den Trommelspeicher dann hinein übersetzt, assembliert. Also Eingabeprogramm, keine Diskette oder irgend sowas, oder keine Platte auch, und auch keine Logkarten, sondern nur Logstreifen, die man außerhalb stanzen musste, mit dem Streifenstanzer. Dann haben sie begonnen, das erste Programm war ein Primzahlenprogramm, das ist 60 Stunden gelaufen und hat berechnet, dass irgendeine Zahl, weiß ich nicht, eine Primzahl ist. Da waren sie sehr stolz darauf, das war das erste. Dann haben sie so ein Programm aus der Musiktheorie geschrieben, irgendwas bewiesen. Also immer ein bisschen ein wissenschaftlicher Anspruch auch dabei. Das waren ja letztlich auch Wissenschaftler und ihre Kollegen oder die Leute, die ihnen die Aufgaben gestellt haben, waren die aus den anderen Instituten an der TU Wien im Wesentlichen. Hochfrequenzabstrahlung aus der Elektrotechnik was. Dann hat einer der Diplomanten vom CEMANEC hat ein Gleitkommazahlenpaket geschrieben, weil es konnte nur... Es hat ja keine Gleitkommazahlrechnung hardwaremäßig gegeben auf dem Mylöfter, sondern nur im softwaremäßig. Das hat dann der Peter Lukas gemacht. Und andere Programme, Newton'sches Näherungsverfahren, also die typischen mathematischen Anwendungen, Horner-Schema, Gauss-Jordan und so weiter. Und zum Schluss, wie gesagt, das größte Programm, der Algol-Compiler für das Mylöfter. Später dann nach der Übersiedlung zu IBM haben sie noch andere Dinge gemacht, Vocoder-Programme und so weiter. Also alle möglichen Programme noch aus verschiedenen Anwendungsgebieten. Aber es ist fast kein oder eigentlich gar kein Programm mehr erhalten. Es gibt keine Logstreifen, keine Listings. Ich habe mit CEMANEC selbst sogar mal darüber gesprochen. Es ist alles weg eigentlich, leider. Das Einzige, was ich noch gefunden habe, es gibt eine tolle Publikation von Kudielka zur Minimisierung logischer Funktionen. Da haben sie das komplette Listing ihres Programms abgedruckt. Es gibt also in gedruckter Form, das habe ich dann auch verwendet, um einen Emulator zu testen. Und ich habe nicht alles eingetippt, aber halt ein paar wesentliche Punkte. Und das ist eigentlich leider das Einzige, was von der ganzen Software und von der Entwicklung da noch übergeblieben ist, sind also gewisse Ausdrucke in Publikationen. Gut, ja. Damit wäre eigentlich, sage ich einmal, der erste theoretische Anführungszeichen Teil zu Ende. Ich habe, wie ich ja gesagt habe, einen Emulator für das MyLiftal geschrieben vor 2 Jahren, nachdem ich da einige Zeit gebraucht habe, um überhaupt Literatur zu finden, wie das alles funktioniert. Ich habe jetzt dankenswerterweise auch was bekommen, es war am Anfang gar nicht einfach, das Zeug zu finden. Ich war dann in Wien an der TU und habe mir dort ein paar Diplomarbeiten besorgt, die zu dem Thema geschrieben wurden. Und da kommt man dann schön langsam dahin zu verstehen, wie das geht, weil es ist überraschend. Also im Internet findet man ganz wenig, wo man sonst zu jedem Rechner alles Mögliche findet. Aber dadurch, dass es ein Einzelstück war und doch eher klein, das Ganze, war das schwierig. Ja? Ich habe dann den Emulator geschrieben und zwar als Java-Applets, damit das auch im Internet dann angeschaut werden kann und verwendet werden kann. Also es ist im Internetbrowser spielbar ist gut, verwendbar. Dieses Applet emuliert eben alle Maschinenbefehle des MyLiftals. Es gibt einen Assembler, der diese Sprache übersetzen kann in Maschinenbefehle. Das ist nicht der originale Assembler, den die Leute vom MyLiftal-Team geschrieben haben. Der ist ja leider nicht mehr, also für mich habe ich ihn nicht mehr gefunden. Ich glaube, wie gesagt, ich bin sicher, er ist verschollen. Also habe ich in Java einen Assembler geschrieben, der diese Sprache dann in die binäre Form übersetzt, anstelle deinen wirklichen Assembler zu verwenden. Und ich konnte einige erfolgreiche Unterprogramme aus den Originalprogrammen, die ich eben in Publikationen gesehen habe, konnte ich erfolgreich testen. Es scheint zu funktionieren. Also. Wenn es interessiert, kann sich unter Google, unter dem Schlagwort MyLiftal Emulator, findet man dann relativ gleich am Anfang meine Seite, kann sich das einmal anschauen dann und dort selber im Browser Applet dann das spielen und anschauen. Ich zeige das jetzt in einer kurzen Demo schnell her. Und so, eins. Das könnte jetzt natürlich sein, dass das etwas schwer zu lesen ist für die hinteren Reihen. Ich versuche es zu erklären. Das Applet ist also von der Oberfläche kein gutes Beispiel, da brauchen Sie sich kein Beispiel nehmen, für gelungenes Oberflächendesign, aber es ist mir ums Prinzip gegangen. Oben sind hier die wesentlichen Peripheriegeräte oder Eingabe- und Ausgabegeräte des MyLiftals drauf. Haupteingabe- und Ausgabegerät, die Schalttafel, auf Englisch Control Desk genannt, das ist hier repräsentiert. Dann da oben der Lochstreifen, Abtaster haben die Leute von Zemanek genannt, der Lochstreifenleser, mit dem man Programme einlesen konnte. Der Fernschreiber, das war im Wesentlichen der Drucker des Ganzen, Ausgabegerät und Relay-IO, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Später habe ich noch einen Debugger dazu gemacht für mich. Wir werden uns jetzt kurz einmal beschäftigen, wie ist es gegangen, so ein Programm einzulesen von einem Lesestreifen, von einem Streifen und dann das auszuführen im Emulator und sich die Ergebnisse anzuschauen. Also zudem gehe ich jetzt einmal auf diesen Lochstreifen-Abtaster. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also in diesem Loch, das ist einfach ein Fenster, wo man halt sieht, wie der Lochstreifen ausgesehen hat. Sie alle, wer es nicht kennt, Lochstreifen-Stanze ist einfach wie eine Schreibmaschine, wo man halt Text hineinschreiben kann, ein Programm hineinschreiben kann in Klartext und rauskommt ein Lochstreifen, der das in binär kodierter Form enthält. Ich beginne hier mit ein paar Kommentaren, die lasse ich jetzt weg. Und kann man das lesen hinten? Nein. Ja? Es beginnt mit einer, sage ich mal, Assembler-Direktive und ich sage ihm, das Programm startet an Adresse 0. Das heißt, er soll das, was jetzt kommt, an die Adresse 0 des Trommelspeichers hin assemblieren. Dann kommt ein Label Start, das ist also einfach nur die symbolische Adresse. Hey, falsches Programm, ich musste ja meinen, ich wollte ein ganz einfacheres Programm, das ist ja mein Ringzahnprogramm, das Hello World Programm zeigen. Ich lade einen anderen Streifen hinein, noch einmal. Aber es fängt genauso an. Assembler-Direktive, um zu sagen, assembliere das Programm, fängt hier an die Stelle 0. Vorher habe ich noch Assembler-Direktiven, wo ich sage, so, assembliere jetzt an die Stelle 50. Dort machst du aber nur zwei Labels, nämlich das i, das ist eine Variable, da hält er sich einfach nur die Speicherstelle frei für die Variable i, Schleifenzähler, und TMP, dann brauche ich den erst später nochmal. Aber dann fängt das eigentliche Programm an der Stelle 0. Erster Befehl, ABC0. Was heißt das? A, nein, das habe ich zu kurz erwähnt. C heißt Löschen des Akkumulators, A heißt Addieren zum Akkumulator und B heißt, das habe ich vorher nur kurz erwähnt, B heißt die Adresse, die hinten kommt, ist nicht eine Adresse, sondern ist die Zahl selbst. Also Immediate Addressing. Das heißt, addiere zum Akkumulator die Zahl 0, also direkt die Zahl 0. Nicht den Inhalt der Adresse 0, sondern die Zahl 0 dazu. Und C heißt, lösche den Akkumulator vorher. Also wenn im Akkumulator vorher was drinnen gestanden ist, wird es gelöscht und dann wird 0 dazu addiert, also steht jetzt 0 drin. Das ist nur das Löschen des Akkumulators. Also Akkumulator setze den auf 0. Dann UKI, was heißt das? Die Labels, die symbolischen Adressen stehen im Kern. Ja, nein, das J ist das Lesen, das ist so kryptisch. Ja. Q ist das Speichern, ja. Speichere im Kernspeicher an die Stelle I den Akkumulator ab. Ne? Okay, also zuerst Akku ist 0, dann speichere den Akku auf I. I ist da oben definiert als die Zelle 50 in dem Spiel. Dann wird es kompliziert. J ist das Laden. Lade den Akkumulator. Da hinten konnte man bei den Assembler-Befehlen immer angeben die Adresse oder wenn es indiziert war, den Index und die Adresse. Das war dann mit einem Plus getrennt. Komische Syntax. Und das H hat ihm gesagt, dass das indirekt eine indirekte Adressierung sein soll. Das heißt, nimm die Adresse Text, der Text ist dann weiter unten definiert, das sind mehr oder weniger die ASCII-Zeichen, die ich jetzt ausgeben möchte, das ist ein Ausgabeprogramm auf einem Fernschreiber. Nimm die Adresse Text, zähl den aktuellen Schleifenzähler I dazu und lese das Wort, das dort steht, in den Akkumulator rein. Dieses kleine H, also dieses H sagt ihm, dass er hier das Ganze indirekt adressieren soll. Dann kommt ein Leerbefehl, N ist eine Art No-Operation-Leerbefehl. Warum ist das notwendig? Bei MyLüfter war es so, wenn so eine indizierte Adressierung war, da musste er zuerst die zwei Adressen zusammenzählen, damit er die neue effektive Adresse bekommen hat. Und das hat einen Takt gebraucht. Und jetzt, wenn da ein echter Befehl gestanden wäre, dann wäre der nicht ausgeführt worden, sondern da hat er, die Zeit hat er gebraucht, um die effektiven Adressen auszurechnen. Und daher hat man hier immer einen Leerbefehl reingeschrieben müssen, ne? Sonst wäre das übersprungen worden. Ja? Also, das ist eigentlich einmal das. Im Akku steht jetzt also die erste Stelle eines Textes von Endstellen. Dann beginnt eine Schleife. Das hier ist der Beginn der Schleife, ein Label 1 habe ich das einfach genannt. Z4 heißt, wenn, ist eine Bedingung, bedingter Befehl. Wenn der Akku kleiner 0 ist, also eine negative Zahl ist das Ende des Textes, so habe ich das definiert. Wenn der Akku kleiner 0 ist, dann macht keine Hauptoperation, macht gar nichts, aber macht diesen kleinen Punkt hier. Das hat ihm gesagt, stoppe die Maschine, ne? Hat sich Pseudodezimalstopp genannt. Also, wenn der Akku kleiner 0 ist, also wenn das aktuell gelesene Zeichen negativ sein soll, eine negative Zahl sein sollte, dann höre auf, stoppe die Maschine. Wenn nicht, wenn da was Sinnvolles drin steht, spring, also, das muss jetzt da, was heißt das? XU emit, habe ich vorher kurz angesprochen.
Also, springe und schreibe,
ja.
Aber
emit ist ein Label, es ist einfach ein Unterprogramm, sage ich gleich dazu, das weiter unten dann vorkommt. Springe an die Stelle emit, das ist weiter unten im Programm, dann ein Programmteil, spring dorthin und kehr wieder zurück, also XU ist ein Unterprogrammsprung. Springen und speichern, war so. Okay, also emit ist dann ein Unterprogramm, das relativ komplex ist, kann ich jetzt hier nicht zeigen, das an den Fernschreiber den Inhalt des Akkumulators, also das Zeichen, das im Akkumulator steht, ausgibt einfach, das Zeichen andruckt. Und dann kehrt er wieder zurück an die Stelle, wo es war, also ein Unterprogramm. Dann ist er wieder hier, das Zeichen ausgegeben. JKI heißt.
Lade aus Kernspeicher,
die ja, von I. Sehr richtig, also den aktuellen Schleifenzähler aus dem Kernspeicher holen. AB1.
Ach, unmittelbar.
Ja, genau, das B heißt immediate, genau. Addiere die Zahl 1, also erhöhe den Akku, also zuerst lädt er sich den Akku mit I. Dann erhöht er den Akku um 1, dann ist das I jetzt, das ist der Schleifenzähler um 1 hochgezählt. Nächster Befehl, UKI.
Speichern.
Ja?
Speichere im Kernspeicher I.
Genau.
Den Inhalt vom Akku.
Genau. Also drei Schritte, zuerst den Akku laden mit dem I, dann den Akku um 1 erhöhen und dann den Akku wieder zurückspeichern aufs I. Also damit wurde der Schleifenzähler um 1 erhöht. Und dann liest er sich wieder die nächste Speicherstelle rein, genau mit derselben indizierten Adressierung, also die nächste Stelle, das I hat er zum 1 erhöht, die nächste Stelle des Textes rein und springt dann zurück wieder auf den Beginn der Schleife. So geht es weiter, bis letztlich eine negative Zahl in diesem Speicherfeld kommt. Also mein Programm, kein. Die MyLüfter-Gruppe, die hätte das viel eleganter, aber unter elegant haben Sie verstanden, mit möglichst wenig Befehlen, mit allen Ausnutzungen von Kombinationen, wahrscheinlich mit so einer Y, also mit so einer Schleife mit wiederholtem Befehl, wo der Befehlszähler nicht weitergezählt wird, sondern ein Befehl einfach immer ausgeführt wird, bis die Bedingungen erfolgt werden. Das habe ich nicht zusammengebracht. Das ist auch schwierig zu verstehen. Ja, okay, das Programm geht dann da unten noch weiter, oder der Streifen geht da unten noch weiter, das gehe ich noch kurz drauf ein. Das ist die Möglichkeit, wie man eben einen bestimmten Text einfach als binäre Zahl rein assemblieren konnte. Ne? Das ist, weiß nicht, beim heutigen Assembler ist das Define Byte oder sowas, also Define Word. Und dann kann man das Wort reinschreiben. Dort konnte man das auch, in diesem Fall in so Tetraden. Man konnte natürlich, als den ASCII-Code nicht gegeben, sondern Fernschreiber war ein 5-Bit-Code.
Die Punkte, ja.
Also das waren die einzelnen 4-Bit-Gruppen des 48-Bit-Wortes, die musste man angeben. Und dann hinten, ja, da hinten ist dann das Wort, ist dann die eigentliche binäre Repräsentation, weiß ich. Das V war eben die Zahl, das ist 16, 17 zum Beispiel. Also das unterste, die unterste 4-Bit-Gruppe hat einen 1er und dann, also jedes dieser Stellen steht für den Stellenwert für 4-Bit, also für 16. Zum Beispiel 17 war ein V. Also der Fernschreibercode ist ja 5-Bit, kann somit nur 32 Zeichen eigentlich ausgeben. Geht sich nicht aus mit Buchstaben und Ziffern. Wenn man Ziffern auch gebraucht hat, musste man Umschaltzeichen schicken, dann hat er in den Ziffern auf das Ziffernset umgeschaltet und hat dann die Ziffern gedruckt. Und wenn man wieder einen Buchstaben wollte, muss man wieder zurückschalten.
Dieser Bordeaux ist das.
Ja, genau, ja, ja. War ein Standardverfahren, ein Standard-Fernschreiber auch, den Sie verwendet haben aus der damaligen Zeit. Okay, da kommt dann der Text. Sehen wir dann eher im Schirm und am Ende des Textes, weiß nicht, da kommt dann noch Carriage Return Line Feed, also Zeichen Ende und dann End of String. Das ist dann eine negative Zahl.
Ja. WRZL heißt das richtig.
Ja, W, genau. Ja. Ich habe es als alter, als da bin ich ja, genau. Ja, Sie, völlig richtig. Ja, ja, WL hat, ne, in seinem Wert schreibt der Zemanek WL, glaube ich. Und
wie? WR,
Wagenrücklauf, genau. Und Zeilenvorschub. Ja, ja, genau, so, ja, richtig. Genau. So hat das geheißen auf Deutsch.
War dieses Programm eigentlich verschieden?
Nein, eigentlich nicht. Nein. Also,
ging das überhaupt?
Ja, ging das. Verschieben?
Das war
eine gute Frage. Ja, gute Frage. Also, naja, der Assembler hätte es machen können, wenn ich beim Assemblieren sage, dann hätte er das können. Aber die Adressen waren an sich, ja, absolute, was halt schwierig. Er konnte keine relativen, für ein gutes verschiebliches Programm braucht man relative Adressierung. Ne? Ich muss sagen, abhängig vom aktuellen Program Counter adressiere ich, dann kann ich gescheit verschieben, kann ich beliebig verschieben.
Dummerweise war der Index ja nur der Kernspeicher.
Index hat sich.
Dann wäre es gegangen.
Ja, ja, genau. Ja, der Index ist nicht irgendwie relativ zur aktuellen Position, wo ich mich gerade befinde, sondern der Index war eine absolute Zahl, die einfach zur absoluten Adresse des Trommelspeichers dazugezählt wurde. Also, nichts. Gute Frage, aber ich glaube. Man hätte es mit Tricks vielleicht oder softwaremäßig irgendwie erreichen können mit dem Assembler. Es hat auch kein.
Aber die Origin-Direktive hat er gehabt. Das heißt, ich konnte ja vom beliebigen Platz.
Das könnte, ja, ja, das, ja, vom Assembler her ja. Das ja. Aber es hat nicht, ich sag, das konnte man natürlich machen. Ja, ja. Also ich sag, das, die Assembler-Direktive, ich konnte sagen, ja, assembliert dieses Programm woanders, ja, keine Frage. Aber ich konnte dasselbe Programm ohne Reassemblierung nicht sagen, so lade es jetzt anstattdessen an die Stelle 1000. Obwohl es ursprünglich für die Stelle 2000 adressiert war und führst dort auch aus. Ne?
Das muss aber sowas gewesen sein.
Ja.
Geheimnis unter Programmen muss irgendeine
Software-mäßig vielleicht, ja.
Verschieblichkeit.
Ja, naja, ja, okay. Softwaremäßig im Assembler, also im Compiler dann sicherlich irgendwie realisiert.
Nein,
ja.
Nein,
wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also das ist durchaus möglich, ja. Dass man dann ein Unterprogramm, dass das neutral abgespeichert war und laden konnte. Man es laden konnte, ja.
Welche Bibliothek kann man?
Ja, Gleitkomma-Bibliothek. Ich weiß nur von der Gleitkomma-Bibliothek. Die hat Peter Lukas in seiner Diplomarbeit erwähnt. Und ein Assembler, also ein Assembler hat es entgegen, wenn man so will, als Dienstprogramm und ein Programm zum Einlesen eines binären Lochstreifens. Das sind die wesentlichen Dienstprogramme. Die Maschine hatte kein ROM oder kein Boot-ROM oder sowas, wo die irgendwie hochgefahren wäre und irgendwas geladen hätte, sondern es musste alles händisch gemacht werden. Also man musste mit den Schaltern, der Startbefehl, das erste Programm, das hat mir Kurt Jelke erzählt, war immer ein Programm zu schreiben, das einen binären Logstreifen einmal einlesen kann und auf dem ist dann alles weitere drauf gestanden, sozusagen, also Bootstrapping-mäßig. Aber das ist, dieses erste Programm musste einmal mit den Schaltern manuell eingegeben werden beim Starten. Vorteil war natürlich, sie hatte einen Kernspeicher. Das heißt, wenn die Maschine abgeschaltet wird und wieder eingeschaltet wird, ist alles noch da. Das heißt, ich musste nicht bei jedem Punkt dieses, wenn ich es nicht zerstört habe durch Programmfehler oder so, musste nicht jedes Mal wieder das neu eingeben, sondern das konnte, wenn ich wusste, dass an der Adresse 100 steht, dass das Leseprogramm konnte ich direkt wieder starten. Jo, okay, also so schaut das aus. Jetzt schauen wir uns das noch im Lauf kurz an. Oder gibt es noch Fragen zum Programm? Ich bin auch gern. Schauen wir es kurz im Lauf an. Ich schalte auf die Schalttafel um, die natürlich nur sehr grob äußerlich der Schalttafel entspricht. Oben sind die Lampbauen, nenne ich das jetzt einmal, die 48 Lämpchen, die für jedes Beat eines Wortes stehen. Das waren meiner Meinung nach die einzigen Röhren, das hat zwar Zimmermann noch nie gesagt, die da verwendet wurden. Das waren nämlich sogenannte magische Augen. Sie kennen das besser als ich. Sind das Röhren?
Die haben 160 richtige kleine Röhren.
Sind eigentlich Röhren, ne? Da war ich noch so stolz.
Das noch eine zweite Stelle, wenn wir schon dabei sind. Im Netzteil der Maschine waren auch noch Gleichrichterröhren.
Ah, okay, ja. Gut, ja, okay. Ja. Also nicht ganz voll transistorisiert, ja. Ja, okay, so, ja. Aber das ist ja.
Die Augen sind ja eigentlich elektronisch.
Die?
Ja, bitte? Die magischen Augen.
Eben, ja, eben. Da kenne ich es auch und deshalb habe ich gedacht, naja, aber da hat er dann die Röhren, da hätte er Glühlampen verwenden müssen, ne? Das wäre besser gewesen, hätte er sagen können, ist wirklich voll. Aber okay, es waren magische Augen, wie die ausschauen, weiß ich auch nicht genau, also, weil es läuft nicht mehr und ich habe sowas auch noch nie gesehen.
6 mm Durchmesser und die Länge, also.
Welche Farbe? Grün oder?
Grün.
Ey, grün, okay. Also wie, das, ich kenne es nur vom Radio.
Ja, genau so.
Ja, aber ist das nicht langsam?
Bitte?
Ist das nicht sehr langsam dann?
Ja,
konnte man schnell?
Schnell.
Okay. Gut. Ja, jetzt starten wir das Programm, das da jetzt. Na, zuerst muss ich es nur assemblieren. Geh nochmal zurück hier auf den Logstreifenleser. Ich habe hier einen Knopf zum Assemblieren. Ich habe gesagt, den Original-Assembler von der Zemanek-Gruppe gibt es nicht mehr. Jetzt habe ich einen in Java geschrieben. Das macht der hier, dieser Knopf hier. Der übersetzt jetzt dieses Programm in die binäre Repräsentation und schreibt das in den Kernspeicher rein. Das, was ansonsten das originale Assembler-Programm gemacht hätte. Ich gehe jetzt auf den Fernschreiber und schaue mir dort diesen Output, das ist der Output des Assemblers an. Ich weiß nicht, ob der Original-Output so ausgesehen hat, meiner schaut so aus. Das ist einfach hier links die binäre Repräsentation und rechts die Befehle dazu. Jeder Befehl ein 48-Bit-Wort. Okay, jetzt ist es assembliert. Wenn Sie sich erinnern an die Stelle 0 im Trommelspeicher, habe ich das assembliert, also ganz am Beginn. Jetzt muss ich das Programm ausführen. Ausführen hat geheißen, man musste einen Befehl mit der Schalttafel, mit den Schaltern einstellen und konnte dann diesen Befehl, der gerade auf der Schalttafel ist, mit einem anderen Schalter ins Befehlsregister übernehmen. Und der Befehl, der dann im Befehlsregister gestanden ist, der ist dann ausgeführt worden, wenn man auf den Startknopf gedrückt hat. Also das Erste ist, wir müssen einmal einen Sprungbefehl an die Adresse 0, wo das Programm steht, in das Befehlsregister bringen und dann die Maschine starten. Der Sprungbefehl ist, wenn Sie sich noch dunkel erinnern, mit dem Zeichen X abgekürzt, das kann man hier setzen, das war einfach so ein Knöpfer, das konnte man, kann man am Maillöfter drücken. X heißt dann, setze ein Beat, sieht man jetzt nicht, ich schalte jetzt die Anzeige um auf das, ihr seht das Tastenfeld, konnte man sehen, was am Tastenfeld gerade eingegeben ist, also das X kann ich ein- und ausschalten, das sieht man oben das Lampball. Ich schalte ein, X halt springen und dann hat man da unten, das geht sich hier mit der Breite nicht ganz aus, hat es 4 so Drehschalter gegeben, da konnte man die Ziffern von 0 bis 9 einstellen und hat damit eine vierstellige Adresse, die Adressen von 0 bis 10.000 eingeben können. Dezimale Repräsentation. Hier stehen schon 4 Nuller drinnen, ich brauche jetzt nichts machen, ich könnte hier mit dem Drehregler, das ist hier durch so ein Dropdown, könnte ich andere Zahlen, könnte ich die Adresse 1000 einstellen oder eben die Adresse 0. Also das ist die oberste Stelle und also das Ganze gibt es 4-mal. Passt jetzt nicht hier ganz drauf. Jetzt steht also im Tastenfeld ist eingestellt, springe auf die Adresse 0. Wenn ich jetzt Start drücke, passiert gar nichts, weil das ist jetzt nur im Tastenfeld eingestellt. Erster Schritt ist zunächst Übernahme des Tastenfelds in das Befehlsregister. Da gibt es einen Schalter, der heißt Befehlsübernahme. Ist hier unten mit BÜ abgekürzt. Den drücke ich jetzt. Bevor ich das mache, setze ich die Anzeige noch um auf das Befehlsregister. Das ist ja eines der Register. Da sind jetzt lauter Nuller drin, bin eher Null. Befehlsübernahme, jetzt wird dieser Befehl, springe auf die Stelle 0, ins Befehlsregister übernommen. Und wenn man auf den Mailöfter die Starttaste drückt, dann wird der Befehl, der im Befehlsregister steht, ausgeführt. Und das mache ich jetzt. Da unten die Starttaste, Start, das läuft. Angezeigt wird das Befehlsregister, die verschiedenen Befehle werden reingeschrieben und es blinkt das so. Nicht? Und dann, ja. Den Output des Ganzen sieht man dann auf dem Fernschreiber, schalte ich jetzt um. Und man sieht dann da unten, das Einzige, was rausgekommen ist, ist jetzt, hat nur diesen Text gedruckt, Vintage Computer Festival. Ein Tippfehler von mir oder so. Nein, ein Fehler meines Emulators oder irgendwas. Das hat schon besser funktioniert. Das ist abgekürzt, wieso? Noch einmal. Das ist der Demo-Effekt, gibt es auch auf dem Mailöfter, das ist unglaublich. Ja. Aber in dem Fall ist es der Emulator, nicht das Mailöfter. Noch einmal, ich stoppe die Maschine, ich sage mir, Befehl sie mir. Wenn wir es nochmal, vielleicht passt es beim zweiten Mal. Na, schau, das stürzt ab. Witzig. Sorry. Noch einmal. Schade, ja. Ich habe früher viele Demos gemacht mit modernerer Software, aber das ist auch so gegangen. Ne? Und das hat sich nicht verändert. Ja. Noch einmal schnell. Wenn es nicht geht, Sie können sich vorstellen, was gemeint ist. Ne?
Das war ja schon fast richtig.
Ja, genau. Vielleicht ist ein Programmierfehler von mir. Das ist ja schließlich von mir dann. Ganz gut sein. Laden, assemblieren. Okay. Laden, assemblieren, Schalttafel, ausführen, Befehlsübernahme, also Spring auf Adresse 0, Start. Wenn man Fernschreiber, hey, jetzt passt. Ich glaube, es war nicht auch schon. Ja. Gut ist. Ja, also passt.
Weil du sagst, der Emulator emuliert auch das Temperaturverhalten der Transistoren.
Ja, das muss es gewesen sein. Ja. Das wird mit emuliert. Das ist schon so lange gelaufen. Ja. Aber zehnmal, ich bin immer stolz darauf, dass es sehr lange gelaufen ist, ohne gröbere Probleme. Also.
Noch eine kurze Frage, ja, bitte. Wie hoch war eigentlich die Taktfrequenz?
132 Kilohertz. Nicht besonders, ja. Deswegen langsam, aber es mächtige Befehle, das war so ein bisschen die Philosophie dahinter.
Deswegen ja
Mailüfterl. Ja, sanft, langsam.
Wie war denn das Wochenspeicher organisiert? Waren da alle 10.000 Leute hintereinander oder war das nur ein parallelisiert auch?
Der Trommelspeicher waren, ja, das war verwoben natürlich, also es waren 10.000 auf der Trommel, es war ein Board, 48 Bit war eine Spur, wenn man so möchte, auf der Trommel. Und die Trommel ist gelaufen natürlich und wurde halt dann abgetastet. Und damit das mit der Taktfrequenz des Rechners zusammengepasst hat, ist immer jedes zweite Wort nur belegt worden. Also, weiß ich nicht, die Adresse 1 war die erste Spur, die Adresse 2 war die dritte Spur. Die Adresse 5, oder, also Sie wissen, was ich meine, also Adresse 1, also unterlief, ja, also es ist jede zweite Spur war sozusagen belegt und dann, also es ist einfach so gewesen, die Trommel hat sich weiter bewegt und wenn der Rechner dann bereit gewesen wäre zum nächsten Lesen, dann ist er schon eins zu weit gewesen, der Trommel. Dann hätte er wieder die volle Trommelumdrehung warten müssen.
Die Frage hier war eigentlich, wie viel Zeit hat die Trommel?
Achso, ich glaube 48 letztlich. Und also waagrecht war ein Wort, soviel ich weiß. Das waren 48.
Nein, der Trommelspeicher ist ja normalerweise strukturiert. Wir haben eine drehende Trommel und haben 10 Köpfe. Das sind Zahlen, die im Bereich zwischen 10 und 100 Köpfen liegen für eine Trommel. Und jeder Kopf ist fest montiert und hat eine Spur. Also nicht wie beim Festlaufen, dass der Kopf hin und her fährt. So, jetzt ist die Frage, wie viele Köpfe hat die Trommel gehabt, weil daraus ergibt sich ja, wie viele Worte auf einer Spur waren. Und dann ergibt sich daraus wieder die Interleaf-Frage.
Ich glaube,
der Worte innerhalb der Spur.
Ich glaube, es war so. Es waren, also ich weiß schon, also, also wie man das dann nennt, so quer rüber. Also wenn das eine Spur ist, sozusagen die Runde, dann waren 48 Leseköpfe, also müsste man aufzeichnen. Ja, genau. Wenn das die Trommel ist, waren hier 48 Leseköpfe.
Das heißt,
nicht in einer Linie, aber im Wesentlichen in einer Linie.
Das heißt, es hat 48 Leseköpfe gehabt, das heißt, die Maschine hat Bit parallel gelesen und hat anschließend das nächste Wort war dann da, das war aber dann nicht das Wort 2, sondern war das Wort 500.
Ja.
Und dann kam das Wort 2, dann kam 501,
ja. Genau, 3, richtig.
502.
Perfekt,
und
so ja.
Okay,
so gehört das erklärt. Ja,
genau. Das heißt, es war wahrscheinlich.
So war es gemeint.
Es war wahrscheinlich Rommel mit danke. 50 Köpfen.
Ja, genau, genau. Es war noch, ja, weiß ich nicht, Zarafuß, da war noch ein Parity-Beat und irgendwas, ja, genau.
Takt, wahrscheinlich Takt
noch. Oder ja, genau. Ganz genau, da bin ich natürlich auch nicht so fit. Aber die Trommel war auch selber gebaut, aber in Zusammenarbeit mit einer Firma. Also das haben sie nicht wirklich selber dann produziert, aber auch selbst entwickelt.
Welchen Durchmesser hat Ihre Trommel?
Ich habe jetzt noch ein paar Fotos, die möchte ich zum Abschluss noch zeigen, 2 Minuten. Ich würde sagen, ich habe sie nicht gesehen, im Technischen Museum steht sie nicht mehr. Von den Fotos würde ich sagen, so, vielleicht weißt du mehr.
Ich kann jetzt, übers Wochenende schaffe ich es nicht mehr. Ah, okay. Aber ich nehme mal fest vor, dass ich fürs nächste Jahr eine Trommel hier aufstelle.
Ja, das wäre interessant.
Ich habe eine komplette Trommel, funktionsfähig, die können wir mit einer Plastik, also mit einer Plexiglasscheibe hier herstellen, dass ich da anschauen kann.
Ja,
super. Die ist aber noch, die ist noch sauber und funktionsfähig.
Gut.
Ja. Ist ein späteres Modell, aber nächstes Jahr können wir uns eine live anschauen.
Ich zeige jetzt noch ein paar Fotos, da 2 Minuten, eine Show, Slideshow, und da ist die Trommel auch drauf, vielleicht na, sieht man es vielleicht ungefähr die Dimensionen. Aber wenn da Fragen sind, gerne, ja?
Eine Frage noch, ist über die Leistungsaufnahme irgendwas bekannt? Weil ich sage mal, ja. Vorher Röhrenrechner und elektromechanische ja. Aktiv, was muss das eigentlich ein technologischer Fortschritt?
Eigentlich wenig, ja, 350 Watt. Das ist wenig, ne? Die Röhrenmaschine, keine Ahnung. Also nicht so arg, ich war echt auch überrascht, dass es zu wenig ist. 350 Grad aufnehmen. Okay. Noch Fragen?
Ja? Als Sie vorhin die Sprungadresse zur Adresse 0 eingegeben haben,
ja?
Ist mir aufgefallen, dass die Binärdarstellung der Dezimalzahl bei 0 24 war eigentlich.
Ja, super beobachtet, ja. Was ist das? Wer weiß es?
Also es ist ja nicht normal BCD dann, oder?
Nein, es ist nicht normal BCD, sondern was anderes. Kennt das wer?
Ja.
Es nennt sich Stibitz-Code oder 3-Exzess-Code. Die 0 war die, sag ich, binär die 3. Also das hat mit der 3 begonnen. Also ein 3er ist eigentlich ein Nuller. Die Dezimalziffer 0. 3, 4, 5 bis 12, das waren die Ziffern von 0 bis 9. Und die unteren 4, also die Ziffern 0, die binären Ziffern 0, 1 und 2 und oben auch wieder 13, 14, 15. Waren nicht verwendet. Bei der reinen BCD-Darstellung, wie man sie kennt, fängt es einfach an von 0 bis weiß nicht, 9 und oben das obere ist unwichtig. Aber die haben einen sogenannten 3-Exzess-Code verwendet. Das ist irgendwie praktischer, so habe ich es gelesen, für die Additionswerke, für diese Additionselektronik, für die Dezimaladdition, dass man das addieren konnte.
Also das hat, ja. Es ist einfach das, dass die Zahl 5 auf mit dem gesetzten Halbbit läuft. Ja, das ist der ganze Trick. Weil dann wird das höchstwertige Bit eigentlich sagt, obere oder untere Hälfte der Dekade.
Ja, also es hatte, dieser Code hatte genau
das. Das ist so, wie wenn man jetzt eine Oktale oder eine hexadezimale Maschine hat, dann geht er genau nach der Hälfte des Zahlenraums das höchstwertige Bit an.
Bei 8 zum Beispiel.
Genau. Bei einer Maschine, die 0 bis 15 zählt, geht bei 8 das höchstwertige Bit an. Und hier ist es so, dass bei 5 das höchstwertige Bit angeht.
Sehr
gut, damit kann ich das höchstwertige Bit nutzen, um Rundungsoperationen und Ähnliches zu machen.
Sehr richtig, völlig richtig bemerkt, Hans. Und zwar, und ein Schmäh hat es gegeben, es hat die sogenannte Extraktion gegeben. Das war eine Art Exclusive-OR-Verknüpfung und die ist auch dezimal gegangen. Wenn die Zahl kleiner als 5 war, hat das auf 0 gesetzt und hat das als 0 gegolten und wenn sie größer als 5 war, hat es als 1 gegolten. Und das hängt sich genau, das wird auch einer der Gründe sein.
Das ist der Haupt. Ich meine, man hat damals 2 Codes hauptsächlich verwendet. Das eine ist ein XS3-Code für genau den und das andere war. So, das nennt man jetzt Blackout. maximale Bitdistanz. Doch Gray, oder? Es geht darum, dass man zwischen 2 aufeinanderfolgenden Werte die maximale Änderung an Bitstellen hat, damit nicht durch einen 1-Bit-Fehler aus einem 2er ein 3er wird.
Genau, das ist der Gray-Code.
Ja. Das waren die 2 Grundüberlegungen, die man damals hatte, wenn man BCD in einem binären Raum dargestellt hat.
Möchte. Fotos. Ich zeige jetzt noch die Fotos, wenn nachher noch Fragen sind, solange noch möglich, gerne. Ich stehe natürlich noch zur Verfügung. Okay. Wie gesagt, Emulator kann man sich im Internet anschauen. Inzwischen hat auch in Wien einer eine Diplomarbeit darüber geschrieben, lustigerweise über den Emulator, und macht dann macht so ein schönes Manual. Ich habe es ja nicht gescheit dokumentiert, typischer Programmierer. Also nicht, das muss ich leider zu meiner Schande gestehen. Also dort wird man nicht viel Dokumentation finden, aber ihr könnt euch die Programme anschauen und ich habe es kommentiert und vielleicht zum Anschauen ist ganz okay. Aber es wird da noch was Schönes rauskommen, diese Diplomarbeit. Ich glaube, sie ist jetzt vor kurzem fertig geworden und wird sicher bald publiziert.
Aber die Temperaturfehler.
Den Bug, ja, ich hoffe, da auf den geht er noch nicht rein. Also, ich glaube, da sind auch noch einige Bugs drinnen. So, noch ein paar Fotos, um einen Eindruck zu bekommen, noch wie das Mailf ausgesehen hat. Und die Fotos, also ich habe nicht für alle, die meisten stammen vom Technischen Museum, von mir selber ein paar. Von der österreichischen Computergesellschaft und sonstige Internetquellen. Ja, okay, gut ist. Dann starten wir hier die Präsentation. Einfach nur 2 Minuten, um einen Eindruck zu bekommen. Danke schön. Danke. Hat mich sehr gefreut. 2, 3 Fragen gerne noch im Anschluss.
Euch mal Ihre Postadresse.